Tausender Kontaktpreis und Return on Investment. Klassische Kennzahlen aus dem Marketing. Funktionieren sie auch im Umgang mit Influencern auf TikTok, Instagram und YouTube? Und finde ich meinen Influencer auf www.influencer.de? Die Antworten jetzt im Passion for Business Podcast. Mit uns werden Gründer Unternehmerhelden.
Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast. Heute geht's um das Thema Influencer. Influencer bieten neue Marketingchancen für Unternehmen und Marken. Doch wie können Influencer in die eigenen Marketingaktivitäten integriert werden? Was kostet es und wie finde ich den passenden Influencer? Und wie sind Marketingkampagnen mit Influencern möglichst erfolgreich? Und lohnt es sich auch für kleine Unternehmen, auf Marketing mit Influencern zu setzen? Das bespreche ich heute mit Niklas Hartmann. Niklas hat im vergangenen Jahr ein ziemlich umfangreiches Buch veröffentlicht mit dem Titel Erfolgreich Influencer werden. Und er ist Geschäftsführer der Social Media Agentur Reach On. Von daher, hallo. Und heute ist er uns aus der Nähe von Frankfurt zugeschaltet. Hallo Niklas.
Hallo René, ich freue mich hier zu sein.
Und ich freue mich, viel über Marketing mit Influencern heute zu lernen. Fangen wir erstmal grundsätzlich an. Wann ist ein Influencer eigentlich ein Influencer? Also es gibt ja viele Leute, die irgendwas auf YouTube oder TikTok, wie auch immer, teilen. Aber wann spricht man da wirklich von jemandem, dem man wirklich einen Influencer-Status geben kann?
Also grundsätzlich ist die Beschreibung vom Influencer oder Definition sehr weit gefasst. Es ist eine Person, die in den sozialen Medien über eine bestimmte Reichweite verfügt und Einfluss auf andere ausübt in Form von Kaufentscheidungen. Mhm. Also dass er ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung vermarktet, aber auch ein Unternehmen vorstellt und da einfach Einfluss auf andere ausübt. Das ist so die Grunddefinition. Das kann auch schon jemand sein, der 1.000 Follower hat. Das sind dann die Nano-Influencer mit weniger als 10.000 Followern. Und es geht schon wirklich mit sehr kleinen Followerzahlen im Influencer-Bereich dann auch los.
Mhm. Wie werden dann Influencer dann konkret im Rahmen von Marketingkampagnen eingesetzt? Also du hast ja gesagt, die können schon konkrete Produkte bewerben, vorstellen oder eben einfach nur Unternehmen in irgendeiner Art und Weise präsentieren. Wie breit ist da das Spektrum? Was kann ich mit Influencern konkret machen?
Das Spektrum ist sehr weit. Also wir hatten jetzt auch eine, die auch in meinem Buch mitgemacht hat, die wirklich im Landwirtschaftsbereich Influencerin ist. Also so Agrarprodukte vorstellt, aber auch Traktoren und die ihrer Community präsentiert. Das geht hin über diese Standardbereiche wie Fashion, Reisen, die jeder so mal kennt, wenn er auf Instagram ein bisschen stöbert. Aber geht auch zu Business-Themen wie künstlicher Intelligenz, Digitalisierung. Und da ist es wirklich sehr weit, auch in dem Bereich sehr weit gefasst, dass es im Endeffekt alle Bereiche abdeckt, die man sich überhaupt vorstellen kann.
Mhm. Und wie sehen Marketing oder können Marketingkampagnen dann aussehen? In welcher Art und Weise?
Also es hängt natürlich auch immer sehr stark von der Plattform ab und richtet sich nach der Inhaltsart, die auf einer Plattform auch primär vorhanden ist. Das heißt, wenn ich jetzt auf Instagram bin, wird es wahrscheinlich eher in Form von Videos oder einem Bild ablaufen. Über LinkedIn wird es der normale Beitrag sein, der normale schriftliche Beitrag, der im Vordergrund steht. Grundsätzlich ist es halt so, dass die Influencer das Produkt, das Unternehmen vorstellen, Einblick geben. Und das kommt dann, wie gesagt, bezüglich der Inhaltsform, hängt von der Plattform ab. Grundsätzlich sind es meistens immer Fotos und Videos, aber es können auch einfache schriftliche Beiträge sein, wo Influencer auf das Unternehmen aufmerksam machen.
Das ist gerade spannend. Ja, schon gesagt, dass es auch in Nischenbereichen Influencer gibt. Ich hätte jetzt nochmal so ein Vorurteil ins Feld geführt, dass viele sicherlich das Thema Influencern aus Funk und Fernsehen zwar kennen, häufig damit aber eben den Mode-, den Beauty-Bereich oder irgendwie den Gaming-Bereich verbinden, weil da gibt's, oder auch den politischen Bereich, wenn wir an die CDU-Kampagne bei so einem YouTuber mit gefärbten Haaren denken. Es sind oftmals teilweise schon berühmtere Persönlichkeiten, die irgendwie in in Zeitungen und so weiter auftauchen. Medien greifen das auf, aber es sind dann eben gleichzeitig auch schon Influencerinnen, Influencer, die eine große Reichweite haben, die natürlich dann mit großen Marken zusammenarbeiten, sodass viele, die jetzt vielleicht an ihr eigenes Unternehmen denken und sagen, hey, für mich ist vielleicht oder ist das Thema Marketing mit Influencern eigentlich wirklich relevant, da erstmal zurückschrecken, weil sie denken, naja, das ist schon so teuer und mit diesen Großen, die arbeiten sowieso nicht mit mir zusammen. Also gibt's auch Beispiele für erfolgreiches Marketing kleinerer Unternehmen oder Startups, wo man eben auch mit kleineren Budgets unterwegs ist? Was sind da so deine Beobachtungen, deine Erfahrungen?
Also erstmal vielleicht weil ein Startup ist ja jetzt, also die meisten Startups sind wahrscheinlich jetzt nicht so in diesem Beauty-Bereich tätig. Wenn wir jetzt an die Für-Gründer-Community denken, was wir jetzt neulich gemacht haben und was, denke ich, auch ganz interessant für Gründer oder Startup-Persönlichkeiten ist der Finanzbereich beispielsweise. Da haben wir eine Kampagne mit Finanzinfluencern umgesetzt und mit denen zusammengearbeitet. Und da ging es dann um eine Bewerbung von einer App. Das heißt, bestimmte Leute sich eine App herunterladen und sich mit den Dienstleistungen des Unternehmens da auseinandersetzen. Und da ging es halt wirklich um auch eine kleine Kampagne. Also wir reden hier nicht über Tausende von Euro, die bezahlt wurden, sondern wirklich im geringeren dreistelligen Bereich. Also ich würde mal sagen so 100 bis 300 Euro, damit man auch mal eine Vorstellung davon hat. Und in dem Bereich haben wir Influencer-Kooperationen umgesetzt. Von der Größe her waren es so 10 bis 20.000 Follower, die so ein durchschnittlicher Influencer hatte. Und da ging es dann halt wirklich darum, in einer Story, also in einer Instagram-Story, die App vorzustellen, Vorteile von der App aufzuzeigen und die Leute zu animieren, sich die App herunterzuladen. Und was war jetzt erfolgreich oder was war weniger erfolgreich? Erfolgreich war, dass wir halt schon mit einer sehr kleinen Zahl an Leuten, die die Inhalte, die Werbung gesehen haben, 2000 Aufrufe insgesamt, ist ja jetzt keine große Zahl, relativ viele Interaktionen erreicht haben. Also wir haben da so 50 bis 60 Interaktionen erreicht, dass sich die Leute die App herunterladen oder sich die Registrierungsseite angeschaut haben. Und das sind auch so kleine Möglichkeiten, die sehr interessant sind. Und natürlich, was auch für Startups, was ich da nochmal hervorheben möchte, ist einfach der Punkt, man denkt immer, okay, wenn ich mit Influencern zusammenarbeite, ich muss Geld bezahlen. Das mag in vielen Fällen auch der Fall sein, aber man kann auch Kooperationen auf anderer Basis umsetzen. Das heißt, man kann Reichweite gegen Reichweite tauschen. Wenn ich jetzt ein Startup auf Instagram habe und das Produkt kommt schon ganz gut an und ich habe auch 10.000 Follower, dann kann ich sagen, hey, wir machen auf unserem Instagram-Account auf dich aufmerksam, im Gegenzug machst du das bei uns. Oder ich habe Kontakte, die es ermöglichen, dass der Influencer in einer Zeitung, Zeitschrift landet. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man zusammenarbeiten kann. Und Geld ist eine von vielen. Und das sollte man als Startup-Unternehmer auch bedenken. Man kann auch gegen Produktzusendung und auch auf anderer Basis zusammenarbeiten und dann eine Win-Win-Situation für beide Seiten schaffen.
Aber dein Fazit ist, es gibt genügend Influencer, mit denen ich auch Kampagnen mit einem kleineren Budget umsetzen kann, wo aber auch genügend Resonanz passiert, also ich meine Kampagnenziele erreichen kann. Auch ein Ladengeschäft, ein kleineres, könnte durchaus schauen, wie kann ich mich in welcher Zielgruppe mit welchen Influencern platzieren. Also für jedes Budget ist was möglich.
Das sehe ich auf jeden Fall so. Wichtig ist halt, dass man sich über seine Ziele auch im Vorfeld klar ist und auch richtig analysiert jedes Mal. Also man muss da auch sehr strategisch vorgehen und auch für größere Unternehmen, weil man jetzt immer, vielleicht wenn man jetzt so anfängt, denkt man, okay, die großen Unternehmen, die arbeiten alle nur mit diesen riesen Stars zusammen. Es ist nicht so. Die großen Unternehmen arbeiten auch mit vielen kleinen Influencern zusammen und es hat auch viele Vorteile. Also was auch meine Erfahrung und was auch in mehreren Medien jetzt schon kam, beispielsweise dem Upload-Magazin auch, kleinere Influencer haben eine höhere Interaktionsrate. Was heißt das konkret? Wenn 10.000 Leute meine Story sehen, habe ich beim kleineren Influencer mehr Leute, die eine Handlung tätigen, sich die App herunterladen oder sich dazu den Link anklicken als beim großen Influencer im Verhältnis gesehen. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Es muss für, auch wenn ein, ich sag mal, ein Startup ist, dieser große Influencer muss nicht immer der bessere sein. Der kleine Influencer kann zu mehr Handlungen auch führen und ist auch zum geringeren Preis. Und man streut natürlich schlussendlich auch das Risiko. Wenn ich mit 5 Influencern mit einem geringen Preis zusammenarbeite, anstatt mit einem, der jetzt viel verlangt, kann ich auch das Risiko streuen, wenn eine Zusammenarbeit mal nicht so gut läuft. Mhm.
Mhm. Kosten, ist ja auch kurz schon erwähnt. Wovon hängen die Kosten von so einer Kampagne ab, beziehungsweise wie wird abgerechnet im Prinzip in der Regel bei solchen Kampagnen mit Influencern?
Genau, also man muss erstmal zwischen zwei Faktoren da unterscheiden. Der erste ist einmal die reine Reichweite. Das heißt, wie viele Follower hat die Person? Und dann einen bestimmten Tausender Kontaktpreis, auf den ich jetzt gleich nochmal eingehen werde. Mhm. Der zweite Punkt ist, was will ich vom Inhalt langfristig haben? Will ich nur, dass der Influencer wirklich eine Story macht, einen kurzen Beitrag, der einmal, ich sag mal, ersichtlich ist oder auch langfristig da bestehen bleibt? Oder möchte ich diese Bilder, Videos, die erstellt wurden, auch auf anderen Kanälen nutzen? Mhm. Beispielsweise, ich will eine Plakatkampagne machen und auf das Bild des Influencers zurückgreifen. Dann brauche ich die Nutzungsrechte. Für diese Nutzungsrechte muss ich mehr zahlen. Dann zu den konkreten Tausender Kontaktpreisen. Es gibt nicht diesen einen Preis, wo man sagen kann, hey, du zahlst jetzt 12 € pro 1000 Follower. Und das ist bei allen so. Es ist sehr viel, hat auch mit Verhandlungsgeschick zu tun. Es gibt Spannen. Aber da ist auch ganz wichtig, es hängt vom Kanal ab. Also beispielsweise, wenn ich jetzt auf Twitter bin, da ist eigentlich, sind 1000 Follower sehr wenig wert. Mhm. Also da reden wir vielleicht von, 2 bis 4 €, die man pro 1000 Follower zahlt. Das ist aber auch nicht die Hauptplattform, die man fürs Influencer-Marketing nutzt. Wenn ich jetzt sowas habe wie Instagram, TikTok, da gibt's schon so Preise, da ist die Spannbreite auch sehr groß. Da gibt's Leute, die einem einen Tausender Kontaktpreis, der meiner Meinung nach übertrieben ist, von 50 € vorschlagen. Mhm. Was man aber so grundsätzlich sagen kann, ist, dass sich da im Bereich von, ich sag mal so, 12 bis 30 € bewegt. Ist jetzt auch eine sehr große Spannbreite. Mhm. Was ich vorschlagen würde, weil ein Startup-Gründer auch immer auf die Kosten schauen muss, das ist ganz klar. Wichtig ist, mehrere Leute anzufragen, nicht auf einen Influencer voll fokussiert zu sein, der muss jetzt unbedingt das Produkt bewerben und mehrere Angebote einzuholen und dann zu vergleichen. Ich habe jetzt diese Angebote, so und so sieht die Interaktionsrate aus. Wo kriege ich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Wer macht mir das beste Angebot zum Tausender Kontaktpreis, um dann da so vorzugehen? Und ja, Plattformen wie LinkedIn, da reden wir dann so von Preisen von 15 bis 30 €. TikTok haben wir im Prinzip ähnliche Preise wie auf Instagram. Und YouTube geht von den Kosten nochmal höher. Mhm. Also wenn wir so sagen, 12 bis 30 € bei Instagram, kann es bei YouTube aufgrund des hohen Arbeitsaufwandes der Videoproduktion nochmal um so 10 € höher gehen.
Okay.
Aber auch da ist wichtig, es gibt Leute, die meiner Meinung nach viel höher liegen und übertriebene Preise fordern. Und es gibt auch Leute, mit denen man kosteneffiziente Zusammenarbeit machen kann. Und da ist es wichtig, dass man erstmal mit einer guten Verhandlungsbasis in seinem Interesse startet und dann so im Prinzip loslegt.
Ja. Das schauen wir uns ja gleich nochmal an, wenn wir auf die ganzen praktischen Schritte von der Idee, ich möchte jetzt eine Kampagne machen, bis hin dann zur erfolgreichen Umsetzung eingehen. Aber ich glaube, wir können mitnehmen, dass es eben einerseits vom Pricing her variiert, je nach Influencer, dann je nach Kanal und natürlich eben auch, wie häufig will ich vielleicht die Inhalte verwenden, will ich die Inhalte noch woanders verwenden, dann kommen einfach nochmal ein paar andere Kosten drauf zu. Aber ich kann halt mit einem 1000er Kontaktpreis mein Marketing Budget planen und ich kann dann auch schauen, was kostet mich am Ende einen Kontakt und das kann ich ja auch wiederum mit anderen Marketingkanälen vergleichen, sodass ich dann entscheiden kann, okay, ist der Preis für mich okay oder eben nicht. Kommen wir vielleicht, bevor wir auf die einzelnen Schritte gehen, nochmal auf dein Buch kurz zu sprechen. erfolgreich Influencer werden. Da hast du jetzt quasi eine andere Perspektive eingenommen. Aber vielleicht einfach nochmal die Frage, wie bist du zu diesem ganzen Influencer-Thema gekommen?
Ehrlicherweise ich war schon vorher an Instagram interessiert und habe da auch auf jeden Fall das Potenzial gesehen. Aber so mit dem Influencer-Marketing an sich bin ich durch einen Unikurs in Kontakt gekommen. Meine Uni war damals schon relativ weit in dem Bereich und hat einen Kurs angeboten zum Thema Influencer-Meinungsführer 2.0.
Ja.
Und da bin ich halt auch mit einer Kommilitonin ins Gespräch gekommen, die damals auch schon 300.000 Follower hatte. Das ist war vor 5-6 Jahren. Und da habe ich so erkannt, in dem Bereich steckt Potenzial. Da kann man was draus machen. Die Reichweite, wenn man Produkte auch verkauft als Startup-Gründer, ist eine Reichweite ungeheuer wichtig. Und deswegen auch vielleicht mal aus dieser Influencer-Perspektive, es kann auch als Startup-Gründer ein sehr wichtiger Punkt sein, die eigene Reichweite aufzubauen. Weil wenn ich jetzt als Beispiel immer den Influencer bezahle, dann schaffe ich mir einen kurzfristigen Mehrwert, wenn ich meinen eigenen Account hochziehe, auf LinkedIn auch beispielsweise, als Unternehmensbotschafter für mein Startup, schaffe ich mir einen langfristigen Mehrwert. Und das könnte auch nochmal so ein Punkt sein, der vielleicht auch für den einen oder anderen ganz interessant ist, zu sagen, hey, ich baue mir da eine Fanbase, eine Gemeinschaft auf LinkedIn auf, um das vielleicht auch mal so als Gedanken noch mit einzubringen.
Speziell, also abgesehen vielleicht für das Vertriebsthema, was da, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig geworden ist in der letzten Zeit fürs Recruiting, ne? Weil im Prinzip mögliche Bewerber natürlich auch schauen, okay, was macht denn eigentlich der Gründer, der Geschäftsführer so in den sozialen Netzwerken, und wer da nicht existent ist, hat vermutlich schon mal schlechtere Karten als jemand, der auch dann sympathisch rüberkommt auf LinkedIn und entsprechend Inhalte teilt oder auch kreiert, die dort für positive Resonanz bei möglichen Bewerbern sorgen. Also nicht nur von der Vertriebsschiene, sondern auch von der Recruiting-Seite. Glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig, da vielleicht selber als Influencer unterwegs zu sein. Genau, und dann hast du irgendwann entschieden, das Buch zu schreiben und da auch mit einer ganzen Reihe an größeren Influencern zusammengearbeitet.
Genau, also das war so, für mich persönlich ist es halt immer wichtig, auch einen sehr praxisbezogenen Einblick zu geben. Also mein Anspruch war nie, so eine theoretische Abhandlung zu machen, sondern halt wirklich ganz klar praxisbezogen. Das sind die Schritte, so musst du vorgehen, so kommst du zum Ziel. Und da war es für mich auch mein Anspruch, nicht nur meine Sichtweise so darzulegen, der jetzt eher das mehr so aus unternehmerischer Perspektive betrachtet, sondern auch aufzuzeigen, hey, wie sehen das Influencer, die wirklich Tag ein, Tag aus Content kreieren? Wie sieht der Arbeitsaufwand aus? Welche Apps, welche Kniffe empfehlen die auch? Und einfach auch so nochmal einen anderen Einblick zu geben. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, dass man auch praxisnahe Leute, die wirklich Tag ein, Tag aus das machen, Content kreieren und sich damit eine Fanbase aufbauen, zu Wort kommen zu lassen. Und das war so ein bisschen der Anspruch dahinter.
Ja, und es gibt ja auch die andere Perspektive, ne? Weil im Endeffekt, wenn ich jetzt überlege, ich möchte als Unternehmen Influencer in mein Marketing einbauen, dann hilft es mir auch zu verstehen, wie arbeiten die eigentlich, worauf müssen die eigentlich schauen, damit das Influencer-Dasein für sie auch finanziell lohnenswert ist, um so für beide Seiten ein gutes Abschneiden dann hinzubekommen. So, jetzt habe ich mir überlegt, ich habe ein Produkt oder ich möchte mein Unternehmen irgendwie über Influencer streuen und eine Marketingkampagne mit einem oder mehreren Influencern mal ausprobieren, mal zu gucken, was dabei rumkommt. Womit geht's aus deiner Sicht erstmal grundlegend los?
Der erste Punkt ist ganz klar, welches Ziel habe ich? Also was möchte ich erreichen? Geht es darum, was jetzt für die meisten wahrscheinlich erstmal im Fokus steht, ein Produkt zu verkaufen? Mhm. Möchte ich meine Markenbekanntheit steigern, vielleicht auch für den firmeneigenen Social Media Account Follower aufbauen? Oder möchte ich einfach nur von vielen Leuten gesehen werden, um einfach meine Marke im Bewusstsein der allgemeinen Bevölkerung auch zu verankern? Wenn wir jetzt mal den klassischen Fall nehmen, ich will ein Produkt verkaufen, dann ist nach dieser Zielsetzung ganz zentral, auf welcher Plattform mache ich das? Mhm. Also wo, auf welcher Plattform spreche ich potenzielle Kunden an? Und das ist eine sehr firmenspezifische, ja, Festlegung, die man da treffen muss. Beispielsweise, wenn ich jetzt eine Social Media Software vertreibe als Startup, dann macht LinkedIn mehr Sinn, als jetzt auf TikTok loszulegen, voraussichtlich, einfach weil ich die beruflichen Entscheider auf dieser Plattform mehr antreffen kann. TikTok ist noch mehr jugendlich geprägt, auch wenn jetzt schon mehr Leute auch in den 20ern, 30ern darauf umsteigen, auch 40er und 50er, aber es ist noch eine sehr jugendliche Prägung. Und deswegen macht es da einfach mal Sinn, welcher Kanal ist der richtige, auch mal vielleicht mit bisherigen Kunden in Kontakt zu treten und zu fragen, hey, auf welchen Plattformen seid ihr unterwegs? Und dann auf verschiedene Plattformen miteinander zu testen. Weil, wie ich schon am Anfang sagte, es gibt verschiedene Tausender Kontaktpreise und da macht es natürlich auch Sinn zu sehen, wo kann ich für den kosteneffizientesten Preis meine Marketingziele erreichen. Wie du auch schon angesprochen hattest, René, wenn, kann ja auch sein, dass Instagram-Werbung im Vergleich beim Tausender Kontaktpreis mehr Sinn macht. Und da einfach zu vergleichen, welcher Kanal liefert mir das beste Ergebnis zum besten Preis. Und das sind so die ersten Schritte, die man da treffen sollte, um ja loszulegen und auch so seine ersten Erfahrungen zu sammeln.
Mhm. Das ist ganz pragmatisch. Also wenn ich mir jetzt überlege, okay, wir wollen irgendwie, wir haben ja eine Software auch, den Unternehmer hält und okay, lass uns das mal über Influencer probieren. So, okay, vielleicht Instagram. Da habe ich noch eine ganz praktische Hürde. Wie finde ich denn die Influencer auf Instagram? Also die laufen ja nicht mit einem Schild um den Hals herum. Ich bin Influencer, kontaktiere mich. So, gibt's Verzeichnisse? Gehe ich auf Agenturen zu? Natürlich, ich kann auch ein bisschen rumsuchen auf Instagram und irgendwie schauen, gibt's Leute, die sich häufig mit vielleicht Finanzplanungsthemen beschäftigen oder Business-Themen. Vielleicht sind das dann Influencer, da weiß ich aber nicht, ob die das quasi tatsächlich nur als Hobby machen oder ob die auch offen sind für Sponsorships oder nicht. Also wie finde ich unter all den Content-Schaffenden auf den Plattformen potenzielle Influencer?
Da gibt es grundsätzlich mehrere Strategien. Also wie du schon sagst, ich habe auch die Möglichkeit, mir so einen Datenbankzugang zu kaufen und dann halt bestimmte Kriterien festzulegen. Da kann man relativ einfach suchen, dass man sagt, hey, ich möchte nur Influencer aus Deutschland, die so und so viel Follower haben mit der und der Interaktionsrate.
Welche Datenbank gibt's da? Also www.influencerdatenbank.de oder?
Also es gibt tatsächlich so viele, die so viele verschiedene Punkte. Es gab mal früher Influencer-DB. Da taucht eigentlich ganz offen gesagt jeden Tag im Prinzip eine andere Plattform auf, okay. Datenbank. Wir in der Agentur nutzen jetzt auch nicht hauptsächlich die Datenbanken. Wir schauen, dass wir durch persönliche Beziehungen und auch durch Recherche die Leute finden. Das würde ich auch für den Anfang empfehlen, weil meine Erfahrung ist, dass die Influencer, die dort drin sind, meistens die sehr großen sind, die im Prinzip von allen angeschrieben werden. Aber wie auch in anderen Bereichen, um das Juwel zu finden, um den guten Kontakt, den Einkäufer zu finden, muss man diesen längeren Rechercheweg auch häufigerweise mal gehen. Und da hilft es dann halt wirklich, wenn man selber recherchiert, selber raussucht, auch vielleicht die Influencer, mit denen man zusammenarbeitet oder schon mal zusammengearbeitet hat, fragt, hey, kennt ihr noch jemanden, für den das vielleicht auch interessant wäre? Dann auch mal eine allgemeine, ganz normale Google-Suche macht. Finanzinfluencer, da gibt's auch sehr viele mediale Artikel drüber, die dann nochmal, ich sag mal, einen Einblick geben. Grundsätzlich finde ich halt, diese Recherche ist zielführender, weil man dann auch Leute findet, die nicht so oft angeschrieben werden, wo, ich sag mal, die Community noch nicht so werbemüde geworden ist, wie vielleicht jetzt von dem Durchschnittsinfluencer, der von allen angeschrieben wird und jede Woche zwei Werbeposts veröffentlicht. Da stößt man dann auch manchmal auf Juwelen, die man über so eine Datenbank nicht gefunden hätte.
Wie würdest du ganz konkret recherchieren? Jetzt, also nehmen wir irgendwie tatsächlich mal Instagram und wir nehmen oder such dir mal ein Produkt aus, für das du einen Influencer suchst, und welche Suchbegriffe, wie würdest du anfangen, um erstmal auf potenzielle Influencer zu stoßen?
Okay, also grundsätzlich nehmen wir jetzt mal so einen Finanzinfluencer. Ich kann ja mal, also erstmal eine Google-Recherche machen, okay, Finanzinfluencer. Dann werden ein paar auch vorgestellt, die eine bestimmte Größenordnung haben, findet man direkt welche. Dann kann ich mir auf Instagram mal ein paar eingeben, mir auch ein paar anschauen. Und in diesen journalistischen Artikeln, Beiträgen in Zeitungen findet man dann meistens schon mal so 10, 15 Stück. Und dann schaue ich mir die an und stelle halt fest, hey, der hat eine gute Interaktionsrate, der könnte potenziell interessant sein. Und dann bieten ja die Plattformen auf Instagram, TikTok etc. die Möglichkeit, ähnliche Profile anzeigen zu lassen. Mhm. Also ich kann einen Knopf drücken, dann werden mir ähnliche Profile angezeigt. Und dann kann ich andere Profile rausrecherchieren. Oder halt auch, wie ich schon sagte, persönliche Connections, die man natürlich als Startup-Gründer jetzt nicht hat. Also das wegen lassen wir das jetzt mal außen vor. Aber über diese ähnliche Profilfunktion kann man suchen. Datenbanken können auch Sinn machen, keine Frage. Aber meine Erfahrung ist halt wirklich, manchmal ist diese aufwendige Suche einfach zielgerichteter, weil ich dann auf Leute aufmerksam werde, die gar nicht in den Datenbanken drin sind. Das ist auch immer sehr begrenzt und die Daten veralten auch sehr schnell. Die E-Mail-Adresse wird geändert, dann funktioniert sie nicht mehr. Das sind dann auch so Punkte, die einfach auftreten, worüber man sich im Vorfeld im Klaren sein muss.
Du hast Interaktionsrate genannt, schon jetzt häufiger als wichtige Kennzahl. Kannst du das kurz erklären? Was verbirgt sich dahinter und wie kann ich relativ schnell eine Einschätzung treffen, ob derjenige eine gute Interaktionsrate hat oder eben nicht?
Okay, also eine Interaktionsrate, machen wir es mal ganz einfach. Wenn dann 1000 ein Beitrag wird 1000-mal aufgerufen, wenn 50 Leute eine Handlung vornehmen, habe ich eine 5% Interaktionsrate. 50 Leute von 1000 haben eine Handlung vorgenommen, das sind 5%. Die Interaktionsrate beträgt dann also 5%. Was versteht man unter einer Interaktion? Das kann das Liken, also die Gefällt-mir-Angabe sein, das kann das Kommentieren eines Beitrags sein, teilen, einen Link-Klick, auf einen Sticker klicken, in einer Story. Und all diese Handlungen, die vorgenommen werden, die werden zusammengerechnet und dann rechnet man halt auf die Anzahl der Leute, die den Post gesehen haben, um wie viel Prozent eine Handlung durchgeführt haben. Und das ist halt eine ganz wichtige Kennziffer, weil ich kann mir morgen 100.000 Fake-Follower kaufen. Das ist nicht sinnvoll, das ist sehr schädlich sogar für den eigenen Account, aber das kann jeder machen. Ich kann mir aber schwer kontinuierliche Interaktionen kaufen. Kann man zwar auch, aber wenn ich mir mal die Gefällt-mir-Angaben dann auch anschaue, dann sehe ich relativ schnell, ist es der, der Maximilian, der den Beitrag geliked hat, oder irgendein Fake-Profil. Und deswegen ist die Interaktionsrate ganz entscheidend, um festzustellen, kann der Account zu bestimmten Handlungen führen, die dann auch im Interesse des Unternehmens sein können, beispielsweise eine App runterladen, auf einen Link zu klicken. Und das kann man halt relativ einfach feststellen, indem man sich mal das Profil von der Person anschaut. Also wie viel Gefällt-mir-Angaben kriegt die auf dem Bild? Mhm. Wie viel Follower hat die? Und dann rechne ich die Anzahl der Gefällt-mir-Angaben durch die Anzahl der Follower und dann kriege ich so ein erstes Gefühl, wenn ich mir ein paar Beiträge anschaue, okay, in welcher Richtung bewegt sich das? Und von der Interaktionsrate her, ich sag mal so, also es sollte schon mal über 2-3% sein. Das ist schon mal ganz wichtig. Richtig gute Accounts kommen in diesen 5-10% Bereich. Da gibt es halt wirklich Profile, die haben, ich sag mal, 25.000 Follower und 2.500 Likes. Aber so ab 3% aufwärts wird es für Unternehmen spannend. Das würde ich jetzt mal so ganz grob als ersten Richtwert sagen.
Okay, aber wenn ich jetzt eben erstmal so unterwegs bin, ich mache Recherche in den einzelnen Kanälen und wenn ich einfach feststelle, okay, oder was ich ja selber aufnehmen kann, ist, derjenige hat irgendwie XY-Follower und da kommen auch regelmäßig Likes, Shares, was auch immer bei den Beiträgen, dann habe ich so einen ersten Indikator dafür, ob der oder diejenige auf meine Liste an potenziellen Influencern kommt. Also jemand, der überhaupt keine Interaktion bei seinen Beiträgen hat, den brauche ich eigentlich jetzt auch nicht weiter verfolgen dann und auf meine Favoritenliste setzen.
Genau.
Kann ich schon mal so ein bisschen da. Weil alle Daten kann ich ja öffentlich nicht einsehen. Also ich sehe ja nicht, wie viel oder welche Reichweite der Beitrag dort hatte. Das muss ich dann später nochmal explizit verifizieren, wahrscheinlich mit dem Influencer, dass der mir auch mal seine internen Daten gibt. Aber wenn ich erstmal von außen drauf gucke, also einmal anschauen, wie viele Follower, und dann haben die jeweiligen Beiträge regelmäßige Aktivitäten zur Folge gehabt. Dann kann ich erstmal sagen, okay, sieht gut aus, kann ich erstmal mit auf meine Liste setzen. Und wahrscheinlich gefallen mir auch die Beiträge und sind die von der Qualität her das, was ich mir vorstelle.
Genau, das ist auch immer ein ganz wichtiger Punkt, dass man da so auf einer Wellenlänge liegt, was den Inhalt angeht. Und ja, grundsätzlich würde ich halt sagen, dass was man auf jeden Fall mal machen sollte, um auch ein Gefühl zu bekommen, dass man sich die Insights zuschicken lässt. Mhm. Insights, auf Deutsch nennen wir es jetzt einfach mal Statistiken. Das ist was die meisten Social-Media-Plattformen anbieten, was Influencer einem auch zuschicken können, wo dann halt steht, so und so hoch war die Reichweite, wie du das auch schon angesprochen hast. Da sind die meisten Leute online von den Followern. Und das ist auch sehr zentral für Startups. Wie viel Prozent kommen denn aus Deutschland, wenn ich ein Startup bin? Und ich arbeite jetzt mit einer Person zusammen, wo ich mir nicht die Statistiken habe zuschicken lassen. Und dann kommen irgendwie 60% aus den Vereinigten Staaten, aber ich verkaufe mein Produkt nur in Deutschland, dann bringt mir der Influencer nicht viel. Mhm. Und deswegen ist es auch ganz zentral, dass man halt im Vorfeld sich mal die Statistiken zuschicken lässt. Und da trennt sich aus schon manchmal, jetzt nicht so häufig, aber auf jeden Fall schon manchmal die Spreu vom Weizen, dass man halt sagen kann, hey, der ist gar nicht bereit, die Statistiken zuzuschicken. Und das ist dann natürlich auch so ein erstes Warnzeichen. Und dann sollte man auch direkt sagen, hey, lassen wir lieber sein. Man braucht, wie du auch angesprochen hast, valide Daten, auf denen man es bewerten kann. Und deswegen sollte man auch auf die Statistiken da nicht verzichten.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Jetzt sind wir schon mitten in der Kontaktaufnahme. Wie funktioniert denn die Kontaktaufnahme in der Regel? Also wir haben ja schon bei den Großen gesprochen, die sind in der Regel in irgendeiner Agentur und dann gibt es wahrscheinlich die Kontaktdaten zur Agentur und da meldet sich dann auch jemand. Bei kleineren sind die, oder ab wann sind Influencer in der Agentur organisiert? Wenn die sich quasi um alle Kontaktanfragen selber kümmern, kann ich mir auch vorstellen, dass hin und wieder einfach gar keine Antwort kommt, weil die im Zweifel beschäftigt sind oder gar nicht genug Zeit haben, solche Anfragen zu beantworten. Also wie kann man es hinbekommen, dass die Kontaktaufnahme erfolgreich ist und ich auch Antworten bekomme oder Rückantworten?
Okay, vielleicht als erster Punkt mal zu dem Management. Also es ist ein Trugschluss, wenn man jetzt sagen würde, hey, alle, die mehr als 200.000 Follower haben, die haben automatisch ein Management. Es gibt Leute, die haben mit 50.000 Followern Management. Es gibt aber auch Leute mit 800.000 Followern, die kein Management haben. Und deswegen waren nicht alle Leute meiner Meinung auf LinkedIn, formulieren wir es mal so. Aber ich würde halt als Startup oder auch als Unternehmen, das kosteneffizient was machen ist, würde ich zunächst mal auf eine Zusammenarbeit mit dem Management verzichten. Mhm. Das sehen manche anders, manche schätzen da auch den Komfort dran. Aber persönlich, das erhöht nochmal den Preis, weil ich einen Mittelsmann drin habe. Das ist einfach ganz klar. Und wenn ich dann Zusammenarbeit gut umsetzen will und auch die Kontaktaufnahme richtig machen will, dann ist es wie überall im Geschäftsleben oder auch im Privatleben wichtig, dass ich Interesse an der Person zeige. Also, dass ich mich mal mit dem Account auseinandergesetzt habe und die Kontaktdaten recherchiert habe. Die meisten geben ja im Instagram-Profil ihre E-Mail-Adresse an. Auch der Name wird daran ersichtlich. Einfach eine nette Ansprache, hallo Maria, hallo hallo Max, und dann einfach mal schlicht aufgegliedert, das sind wir, darum haben wir Interesse, mit dir zusammenzuarbeiten, irgendein Beitrag, der einem vielleicht auch gut gefallen hat, und dann, das bietet man, das möchte man, und um einfach mal so einen kurzen Überblick zu schaffen. Dann kann ein Influencer relativ schnell einschätzen, ist es was, was interessant für mich ist oder auch nicht. Und da so einen persönlichen Bezug zu schaffen, auch mal ein Kompliment zu den Inhalten zu machen, weil da auch schon viel Arbeit dahinter steckt, das ist ganz wichtig, um einfach eine gute Ausgangslage zu schaffen. Und sonst gelten da die ganz normalen Regeln, die bei sonstigen E-Mail-Versendungen auch gelten. Mhm.
Sollte ich da schon was zum Thema Preis reinschreiben?
Das Management würde jetzt sagen, wahrscheinlich nein, wir liefern dir den Preis. Es gibt Studien, die zeigen halt, wer den ersten Preis nennt, der kann es so zumindest mal in seine Richtung beeinflussen. Mhm. Deswegen, ich würde jetzt persönlich empfehlen zu sagen, hey, man hat sich ein bestimmtes Budget im Kopf vorgestellt und man teilt mit, hey, das sind wir bereit auszugeben, können wir da zusammen eine Kooperation umsetzen. Mhm. Und da ist es halt ganz wichtig, dass man an beide Seiten denkt, aber muss halt auch klar kommunizieren, das ist der Preis, den ich bereit bin zu zahlen, mehr geht nicht. Mhm. Und natürlich, dass man sich da auch ein bisschen Verhandlungsspielraum lässt. Und deswegen würde ich empfehlen, schon mal einen ersten Preis reinzuschreiben, aber auch jetzt nicht schon direkt mit dem höchsten Preis anzusetzen, sondern sich noch ein bisschen Raum zu lassen, damit auch noch eine bestimmte Verhandlung der Fall sein kann. Mhm.
Wie ist so deiner Erfahrung nach, also wie viele Influencer muss ich so anschreiben, damit ich auch ein paar positive Antworten bekomme, um dann auch auswählen zu können?
Wie viele sind für dich jetzt ein paar? Sind es 2, 5, 10?
Naja, ich würde schon ganz gerne vielleicht 3, 4 miteinander vergleichen.
Also es gibt jetzt nicht diesen einen Wert, wo man sagen könnte, du schreibst jetzt 10 an, kriegst 3 Rückmeldungen. Grundsätzlich kann man halt sagen, es hängt so ein bisschen von der Kampagne ab, wie attraktiv das ist. Wenn ich jetzt ein kleines Startup bin, mich noch nicht so viele kennen, habe ich noch nicht so viele Antworten wie jetzt der große Luxuskonzern, der 100 Filialen hat. Das ist ganz klar. Mhm. Ich würde mal sagen, damit man so mal 3 Stück hat, sollte man schon mal so 40 anschreiben, damit die am Ende zusagen.
Oh.
Das halte ich für realistisch, einfach auch, okay, weil man ein paar ablehnt, weil die zu hohe Preise fordern. Und ein paar, wie gesagt, auch nicht antworten. Mhm. Und man auch ein bisschen Verhandlungsspielraum daran braucht. Wenn man 2 Preise nur bekommt und dann einen wählt, dann hat man meistens noch nicht so den guten Preis, den man wirklich haben will. Und deswegen würde ich dann eine höhere Anzahl empfehlen, damit man auch nicht so abhängig von einem Resultat ist.
Hängt ja auch ein Stück weit davon ab, wie viele der Influencer tatsächlich überhaupt ein kommerzielles Interesse haben. Hast du da irgendwie so einen Richtwert, also sagst du, okay, so 50% derjenigen, die man als Influencer, so wie du es am Anfang gesagt hast, beschreiben oder definieren könnte, die wollen damit auch Geld verdienen und 50%, die machen das wirklich nur als Hobby und deshalb antworten die auch nicht auf solche Anfragen. Oder ist das mittlerweile schon ziemlich durchkommerzialisiert und ist eher 80% wollen auch Geld verdienen und nur 20% machen das noch als Hobby?
Ich würde halt jetzt mal erstmal außen vor nehmen, dass jemand nur antwortet, wenn er jetzt wirklich darauf so kommerziell aus ist, Geld zu verdienen. Mhm. Manche machen das ja als Hobby, manche mögen vielleicht auch einfach dein Produkt, finden die Idee spannend. Das muss ja nicht bedeuten, dass jemand dann auf eine Zusammenarbeit verzichtet.
Okay.
Ich würde sagen, in den größeren Kategorien, wenn wir jetzt mal in Richtung 80.000, 100.000 Follower und aufwärts gehen, da ist es schon sehr kommerzialisiert. In den kleineren Kategorien ist das eher so ein Hobby, das man nebenbei macht. Aber wie gesagt, in beiden Bereichen, es muss nicht immer auf Geldbasis laufen. Man kann auch andere Sachen bieten, wenn man die Möglichkeiten dazu hat und dann auch so zusammenarbeiten. Deswegen, das kommerzielle Interesse würde ich jetzt außen vor lassen, ob jemand eine Zusammenarbeit wirklich Interesse hat oder nicht.
Ich muss aber gut pitchen, weil im Endeffekt muss mir klar sein, die kriegen viele Anfragen und können ja auch nicht ihren Kanal mit Werbung oder mit Produktpositionierung, wie auch immer, überschwemmen. Insofern wählen die wahrscheinlich gut aus. Beziehungsweise, ja, also da du ja viel mit Influencern zusammengearbeitet hast, auch bei der Erstellung des Buches, was geht denen denn durch den Kopf, wenn die diese E-Mails bekommen, beziehungsweise wenn die dann ihre Auswahl treffen? Also worauf schauen die? Weil so kann ich ja auch meinen Pitch, also das, was ich zu denen schreibe als Unternehmen, anpassen, um da im Prinzip möglichst auch aus deren Sicht in gut zum Kanal zu passen. Also was schauen die sich besonders an und wie treffen die ihre Entscheidung?
Also wichtig ist halt, dass man sich ins Bewusstsein ruft, dass die meisten Influencer auch ein bisschen kreativen Spielraum haben wollen. Mhm. Also wenn jetzt ein Influencer ein Briefing bekommt von einem Unternehmen, wo alles bis auf die Zeitangabe durchliegt, deklariert ist und wo alles vorgegeben ist, dann besteht da jetzt nicht so die große Lust, dann in eine Zusammenarbeit zu starten. Mhm. Und da muss man halt so ein gutes Mittelmaß finden, zwischen, dass man die groben Richtlinien vorgibt. Also das ist mir als Unternehmen wichtig und gleichzeitig dem Influencer die Möglichkeit lässt, das kreativ auf seine Weise umzusetzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also dass man den Influencer nicht zu stark in seiner kreativen Freiheit einschränkt. Mhm. Klar, man muss auch ganz fairerweise sagen, ist auch wichtig für Unternehmen, dass da nicht irgendwas veröffentlicht wird, was dann der Corporate Identity oder der Firma an sich schadet. Deswegen grobe Richtlinien vorgeben. Wenn ich jetzt ein sehr traditionelles Unternehmen bin und dann sage, hey, das sind so No-Gos, das kann man machen, aber dass man jetzt nicht wirklich sagt, hey, auf diese genaue Weise musst du die Werbung umsetzen. Mhm. Das ist ganz wichtig, dass man da diesen Freiraum lässt. Und dann natürlich auch, was die meisten auch immer so ein bisschen verkennen, wie viel Aufwand hinter so einem Beitrag auch steckt, wie viel Aufwand hinter so einem Video, das vielleicht auch nur 15 Sekunden lang ist. Ich hatte ein Gespräch mit einer Influencerin, die hat mir gesagt, um ein so 15 Sekunden Video zu machen, arbeitet sie da 2 bis 3 Stunden dran. Wenn dann von der Konzeption der Idee bis zur finalen Umsetzung und dann die beste Version auswählen etc. Und da auch einfach der Person für die Arbeit auch Respekt entgegenbringen, dass man da auf Augenhöhe miteinander kommuniziert, das ist ganz wichtig. Das wären jetzt so die 2 grundlegenden Sachen, die ich da jetzt mal so erwähnen würde.
Ja, und dann hängt es wahrscheinlich einfach auch davon ab, ob der oder die Influencerin das Produkt in irgendeiner Art und Weise spannend findet, ne? Und vielleicht finden das eine Produkt ein bisschen spannender und dann, ja, sollte ich relativ gut vielleicht meine entscheidenden Produktvorteile kommunizieren, um eben auch dieses Gefühl auszunehmen, hey, das ist auch ein super Produkt, da kann ich eine schöne Kampagne mitmachen, die lassen mir kreativen Spielraum, also super Produkt, kreativer Spielraum und auch faire, angemessene Vergütung, dann weckt das wahrscheinlich schon mal eher Interesse auf Seiten der Influencer als eben andersherum. Mhm. Jetzt, du hast ja auch gesagt, ein bisschen aufteilen, ne? Also nicht quasi alles in ein Influencer-Körbchen legen, meine Marketingkampagne, sondern zu schauen, vielleicht mit 2, 3 zusammenzuarbeiten. Bevor wir jetzt aber diese Auswahl treffen, das ist das Thema Verhandlung. Also wenn ich jetzt überhaupt noch Verhandlungsspielraum habe, also ich habe jetzt vielleicht doch noch ein paar mehr zur Auswahl. Wie lege ich jetzt final fest oder wie kann ich vielleicht auch noch ein bisschen verhandeln, sodass ich eben tatsächlich nochmal einen attraktiven Preis für mich erziele? Worauf sollte ich schauen jetzt?
Erstmal würde ich halt schauen mit dem 1000er Kontaktpreis. Wenn ich jetzt 20.000 Follower habe und ich lege jetzt mal einen Preis von, ich sag mal, der Influencer hat jetzt auch nicht so die Interaktionsrate, die jetzt den Rahmen sprengt, sondern liegt da halt im, ich sag mal, im normalen Mittelfeld, dann kann man natürlich auch sagen, hey, ich rechne mir mal aus, wenn er 20.000 Follower hat, also 1000er Kontaktpreis, heißt 20 mal, ich sag jetzt mal, sagen wir mal 20 Euro, legen wir mal fest, wir reden dann von 400 Euro und dann fordert er 650, dann kann ich natürlich schon sagen, hey, ich verstehe, dass du deine Arbeit vergütet haben willst, das ist auch ganz klar, aber für mich steht jetzt als in dem Moment der Preis nicht im Verhältnis zur Reichweite, die du halt hast. Und ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten, die Punkte gefallen mir auch an deinem Konzept, wie du es machst, auch gerne langfristige Zusammenarbeit, aber ich habe auch noch andere Angebote, die da deutlich drunter liegen. Und so kann man natürlich dann auch schon mal den Preis ordentlich drücken. Also wir reden da nicht so 30, 40 Euro, sondern wir reden da schon auch mal über einen höheren Wert, sage ich jetzt mal. Und dann ist natürlich der entscheidendste Punkt eigentlich bei diesem ganzen Verhandlungs, nennen wir es mal Verhandlungsmarathon ist, dass man halt wirklich zwischen mehreren die Auswahl hat. Weil wenn mir einer mit 20.000 Followern ein Angebot über 650 Euro macht, der andere über 350 und dann einer für, ich sag mal, 500. Und es gibt jetzt keine großen Unterschiede hinsichtlich der Interaktionsrate, also der Anteil, die eine Handlung vornehmen, bin ich in einer guten Ausgangslage. Also sobald man sich diese gute Ausgangslage verschafft, hat man einen sehr guten Verhandlungsspielraum, weil ich ja weiß, hey, selbst wenn der mir abspringt, ich habe noch zwei weitere zur Auswahl. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, dass man im Vorfeld eine gute Recherche macht, möglichst viele anschreibt, um dann halt nicht von einem abhängig zu sein, sage ich jetzt mal. Das ist, ich sag mal, die Ausgangslage, die man da schaffen muss. Mhm. Und dann so Sachen wie als erstes einen Preis nennen oder auch zu sagen, wie kann ich eine Win-Win-Situation schaffen? Mir ist es jetzt hier zu teuer. 5 Story-Sequenzen kosten beim großen Influencer, sagen wir mal, 1.000 Euro. Können wir vielleicht reichen mir auch nur 3 Story-Sequenzen für dann 600 Euro, dass man so Kooperation macht, dass man sagt, hey, vielleicht weniger Story-Sequenzen für geringere Kosten. Oder ich sag, 1.000 Euro sind mir zu viel, statt 5 Story-Sequenzen machen wir 8 Story-Sequenzen, die auf 2 Tage im Monat aufgeteilt sind, dass man auch mehr Inhalte zum gleichen Preis vorschlägt. Mhm. Wichtig dabei ist immer, dass man halt beide Seiten bedenkt, sich auch in den Partner hineinversetzt, nicht irgendwie den Partner auf die Schmerzensgrenze drückt, sondern halt wirklich eine Win-Win-Situation für beide Seiten schafft. Das ist das Zentrale. Dann sind beide Seiten happy und man kann auch langfristig zusammenarbeiten, was auch zentral ist. Wenn ich feststelle, die Zusammenarbeit klappt gut, ich kann da gut meinen Umsatz mit erhöhen, dann macht es ja auch Sinn, eine langfristige Kooperation einzugehen, den vielleicht sogar zu meinem Markenbotschafter zu machen.
Ja, also jenseits der Einzelkampagne mal schauen, wie man da zusammenkommen kann. Da gibt es sicherlich immer ein bisschen Spielraum. Muss ich rechtlich beim Vertragsschluss mit einem Influencer aus meiner, also Influencer selbst müssen ja immer ein bisschen schauen, wie sie das Thema Werbung bei sich kenntlich machen und so weiter. Habe ich da irgendwelche rechtlichen Risiken als derjenige, der quasi die Werbung einkauft? Muss ich rechtlich was beachten?
Also ich bin jetzt kein rechtlicher Experte. Ich würde halt grundsätzlich sagen, dass man so einen kleinen Vertrag halt mit dem Influencer aufsetzt, dass er halt wirklich sich verpflichtet, den Beitrag als Werbung zu markieren, weil es geht ja die Werbekennzeichnung in Deutschland, dass man keine Schleichwerbung betreibt. So Sachen halt. Dann auch, dass man im Vertrag halt festhält, das sind die vereinbarten Leistungen, damit nicht nachher, der hat das gesagt, sondern dass man wirklich schwarz auf weiß hat, das haben wir vereinbart, zu dem Preis gibt es die und die Leistung.
Ich halte dann konkret fest, so und so viele Stories oder so ein langes Video, also wie detailliert, wir kommen ja gleich nochmal auf diese kreative Freiheit oder die Art der Umsetzung dann, weil das Ergebnis, wie es dann aussieht, das liegt ja zum Großteil in Verantwortung des Influencers, weil wir haben ja gesagt, wir wollen seine kreative Freiheit auch nicht einengen. Wie kann ich aber im Vertrag schon mal zumindest wesentliche Elemente festhalten, damit das Endergebnis auch das wert ist, was ich halt bezahle? Also ich halte fest, die Zahl der Stories wahrscheinlich, eine Video-Mindestlänge, also dass dann irgendwie nicht 3 Sekunden rauskommen, sondern im Zweifel sagen, okay, 15 Sekunden. Wie kann ich es noch greifen? Oder wie konkret muss ich es reinschreiben?
Ja, so das hast du eigentlich schon relativ sehr gut zusammengefasst. Man schreibt halt die Anzahl der Sequenzen rein, die Anzahl der Beiträge, die man vereinbart hat, die Videolänge, wie du schon angesprochen hast, aber natürlich auch so Punkte, dass man das Unternehmen vielleicht auch markiert im Beitrag, in der Story, dass in der Story auch verlinkt wird. Also auch auf die, dass man reinschreibt, der Vertragspartner verpflichtet sich in 3 von 5 Instagram-Story-Sequenzen auf die Webseite so und so zu verlinken, dass man sowas macht, um halt auch sicherzustellen, dass die Unternehmensziele, die man hat, auch erreicht werden. Und dann kann man auch noch so Sachen reinschreiben, wie Nutzungsrechte, dass man vielleicht der Vertragspartner verpflichtet sich dem Unternehmen, die inhaltlich und geografisch unbeschränkten Nutzungsrechte für die vom Influencer erstellten Beiträge zu übertragen. Das ist auch ein Punkt, den man reinpacken kann. Da kommen wir dann wieder zum Anfang, wenn ich Social Media Werbung ausschalten will, also Facebook Werbung, Instagram Werbung, dass ich da vielleicht den Beitrag vom Influencer wiederverwenden kann oder eine Plakatwerbung mit dem Riesenbild vom Influencer machen kann. Das sind dann so Punkte, die mit den Nutzungsrechten, die man dann auch auf jeden Fall nochmal reinschreiben sollte.
Kann ich sowas wie ein Mindestzielerreichungsmaß, also okay, wir wollen eine Interaktionsrate von 2% ist so das Minimum, oder soll ich darauf achten, dass mein, dass im Prinzip definiert ist, wann der Post erscheinen kann, weil der Influencer könnte ja auch sagen, okay, wir machen das jetzt mal dann nachts oder so. Also gibt's quasi Leistungskennzahlen durchaus auch in den Verträgen, beziehungsweise auch andersherum. Wie genau muss ich auf solche Dinge wie Veröffentlichungszeiten und so weiter schauen, dass da alles vielleicht schon mal im Vorfeld gut geregelt ist?
Genau, also was man ja auch reinschreiben kann, dass der Influencer sich an die im Briefing genannten Informationen halten muss, dass man halt ein Briefing als Bestandteil des Vertrags inkludiert. Also, dass man in dem Briefing kann ja dann drin stehen, der Beitrag soll von 18 bis 20 Uhr in dieser Spannbreite da veröffentlicht werden. Das kann man reinmachen. Das würde ich auch empfehlen, wegen Leistungskomponenten. Was man auch ganz klar sagen muss, es gibt auch viele, aber es gibt ein paar schwarze Schafe auch in dem Bereich, wo dann halt wirklich, oder man macht auch mal Erfahrungen, das ist ganz normal, wo dann nicht viel bei einer Kampagne rumkommt. Es ist jetzt noch nicht so üblich, dass man jetzt diese bei jeder Kooperation Leistungskennzahlen hat, dass man sagt, hey, wir haben jetzt so basiert, wenn ihr diese Interaktionsrate erreicht, dann gibt's die und die Vergütung. Was man aber machen kann, dass man halt sagt, hey, wir arbeiten mit dir zusammen, das kann man zumindest vorschlagen. Es gibt bis zu der und der Interaktionsrate den Preis. Mhm. Das ist auch nochmal ein gutes Verhandlungsergebnis, wenn wir dann nochmal auf diesen Verhandlungspunkt zurückkommen. Mhm. 1.000 Euro für die Story oder 100 Euro für die Story sind mir zu viel pro Sequenz. Ich bin bereit, 60 Euro zu zahlen, und wenn mindestens x Link-Klicks zustande kommen, lege ich pro Sequenz nochmal 25 Euro drauf. Sowas kann man schon als Verhandlungsergebnis vereinbaren. Das ist auch sinnvoll, weil man da nochmal sich absichert, falls es nicht so gut läuft. Und dann muss man, und was halt auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, wie überall im geschäftlichen oder auch im zwischenmenschlichen Bereich ist nicht jeder Partner einfach. Das ist auch ganz klar. Ist wie auch im Schauspiel, im Filmbereich, nicht jeder Schauspieler ist unbedingt auch die Person, die immer so umgänglich ist. Deswegen muss man da auch schauen, dass man zumindest mal auch eine Strategie entwirft. Wie gehe ich um, wenn die Kooperation nicht so abläuft, wie ich das möchte? Mhm. Was ist, wenn ein Partner so reagiert? Was könnte ich dann machen? Wie nehme ich vielleicht auch mal, wenn ich mich falsch verhalten habe, da wieder ein bisschen Druck raus und gehe auf die andere Person zu? Dass man sich einfach im Vorfeld da auch ein paar Gedanken zu macht oder was auch für Szenarien eintreten könnte, wo es Probleme geben könnte, um dann so auch auf sowas vorbereitet zu sein.
Und dann vielleicht noch so ein großer Knackpunkt, wenn dann das Ergebnis des kreativen Prozesses dann irgendwie gar nicht meinen Vorstellungen entspricht, beziehungsweise erstmal die Frage, gibt es in der Regel eine Freigabe durch den Kunden oder Vertrag geschlossen, Influencer ist kreativ, postet einfach? Was ist da so die Regel?
Das hängt so ein bisschen von Unternehmen als auch Verhandlungsseite ab. Viele Managements versuchen derzeit, dass es keine Freigabeschleife bei manchen Sachen wieder gibt. Also das ist mir jetzt häufiger untergekommen. Mhm. Viele Unternehmen wollen es, was ich auch nachvollziehen kann. Man will nicht die Katze im Sack kaufen. Man will auch sicher gehen, dass da nicht irgendein Schabernack getrieben wird. Deswegen denke ich, ist es so ein Mittelweg ganz sinnvoll. Wenn man es vereinbaren kann als Unternehmen, würde ich absolut empfehlen, dass man eine Freigabeschleife macht, dass man halt eine vorherige Freigabe vereinbart. Grundsätzlich würde ich halt sagen, schaut, dass ihr euch auf bestimmte Sachen einigt, dass die halt gegeben sind. Also, dass man sagt, das sind bestimmte No-Gos, die man dann auch im Briefing wieder festhält. Und das Briefing ist Teil des Vertrags. Also, dass man reinschreibt, ich sag mal, ich bin jetzt ein richtig konservatives Unternehmen und richte mich an eine ältere Zielgruppe. Das ist jetzt keine Nacktszenen im Video gibt. Sowas einfach, was man sich direkt vorstellen kann. Standardpunkte halt, wo man einfach weiß, hey, das sollte nicht vorkommen. Keine Schimpfwörter, keine Beleidigung, keine obszönen Punkte. Mhm. Einfach so grundlegende Sachen, wo jeder weiß, hey, das gilt. Und um so dann halt auch ein Ergebnis zu schaffen, wenn der Influencer sagt, hey, Freigabeschleife machen wir absolut nicht. Ich würde es generell empfehlen, aber dass man einfach so eine grundlegende, wenn man keine Freigabeschleife macht, dass man grundlegende Punkte festlegt, die halt No-Gos für ein Video oder eine Werbekooperation sind.
Okay, also überlegen, was kann Bestandteil des Briefings sein? Briefing auf jeden Fall nötig, wobei wahrscheinlich manche Influencer sind auch so kreativ und kriegen das auch ohne Briefing hin, was Schönes zu machen. Nur dann ist vielleicht ein bisschen der Überraschungseffekt, naja, da und vielleicht ja auch positiv.
Genau, also mit Briefing meine ich jetzt auch nicht unbedingt, dass man jetzt genau vorschreibt ist und das muss in dem Video zu sehen sein. Sondern, also wir hatten jetzt beispielsweise einen Kunden, bei dem der Name, dahin ging es halt um Namen, wie man den ausspricht. Mhm. Manche haben das sehr amerikanisch ausgesprochen, aber es sollte deutsch ausgesprochen werden. Mhm. Dann wurde halt in dem Briefing erwähnt, bitte sprecht den Namen so aus und nicht so.
Okay.
Also da muss nicht, und das würde ich auch nicht, da kommen wir wieder zu diesem Punkt kreative Freiheit, das würde ich auch nicht empfehlen, dass man reinschreibt, das ist der genaue Ablauf, das muss in der ersten Szene passieren, das in der zweiten. Das würde ich nicht empfehlen, weil der Influencer kennt schlussendlich sein Publikum auch am besten. Er weiß, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und deswegen, ich würde sagen, wie kann man sich vorstellen, wie der Staat die groben wirtschaftlichen Bedingungen geben, aber dem Einzelnen sein handeln lassen. Und genauso sollte es auch bei einer Influencer-Kampagne ablaufen. Man legt so die groben Regeln fest, dass das gut belichtet ist, dass das nicht alles dunkel ist, dass man gut das Produkt erkennt. So grundlegende Sachen. Keine Schimpfwörter, keine obszönen Begriffe, sowas, dass man das grundlegend festlegt und dann aber wirklich viel Freiraum lässt, damit der Influencer das so umsetzen kann, dass es für die Community interessant ist und auch im Sinne des Unternehmens ist. Das ist ja eigentlich, was beide Seiten wollen.
Was vielen vielleicht aber auch schwerfällt, ne? Weil ja doch viel Kontrollbewusstsein bei manchen Chefs und auch Geschäftsführern ist. Insofern, wenn man aber mit Marketing, mit Influencern machen möchte, dann sollte man sich auch auf die Spielregeln einlassen und die wissen halt, was funktioniert und was nicht innerhalb ihrer Zielgruppe. Insofern da auch ein bisschen abgeben. Gut, haben wir noch ganz wichtige Punkte vergessen für erfolgreiche Marketingkampagnen mit Influencern?
Genau, ein Punkt ist noch ganz wichtig, den wir jetzt nur so am Rande angesprochen haben. Aber einer der wesentlichen Punkte ist die Analyse im Nachhinein. Mhm. Also wichtig ist, für wenn man da langfristig auch was machen möchte, dass man nicht nur mal raushaut, anschreibt, sondern dass man auch Schlussfolgerungen auch aus den vorherigen Kampagnen zieht, um den Return on Investment in Zukunft zu optimieren, um zu erkennen, daran hat es gehapert, auf diesen Typ Influencer kann ich vielleicht verzichten. Welche Branche funktioniert vielleicht auch besser? Mhm. Es muss ja, wenn ich ein Startup bin, das vielleicht auch ein Produkt rausbringt, das für mehrere Branchen geeignet ist, dann kann ich ja auch so einen Erfahrungsschatz aufbauen. Wenn ich mit einem Influencer aus dem Finanzbereich zusammenarbeite, dann klicken 2,5% laden sich die App runter. Wenn ich mit Influencern aus dem Fitnessbereich zusammenarbeite, dann klicken nur 0,5% oder laden sich die App runter. Und das sind so Punkte, dass man im Nachhinein analysiert. Mhm. Die Influencer, statistisch gesehen, mit denen in der und der Größenordnung hatte ich Erfolg, aus der und der Branche, da lief es besonders gut, um dann auch langfristig sein Budget dahin zu optimieren, wo man auch Erfolg mit hat, wo man die Resultate bekommt, die man auch haben will. Weil ein Startup hat nicht viel Geld, muss schauen, dass es die Kröten, die es hat, zusammenhält und sinnvoll investiert. Und deswegen empfehle ich auch im Vorfeld, dass man erst dann mit 1-2 Kampagnen startet, da seine ersten Schlüsse draus zieht und dann die nächsten Kampagnen plant, um da auch nicht zu viel Geld am Anfang auszugeben, um so auch eine Kontinuität und auch eine Erfolgsmessung zu betreiben, die dann zu den Unternehmenszielen führt, die man dann auch erreichen möchte.
Sehr gut. Das ist doch eine schöne Abrundung des gesamten Themas.
Denke ich auch.
Weil dann nach der Kampagne ist vor der Kampagne. Und im Prinzip möchte ich dann natürlich in der Folgekampagne in der Regel auch immer nochmal bessere Ergebnisse erzielen. Weil am Anfang ist es erstmal lernen, ausprobieren und dann ist es optimieren und fortführen. Niklas, vielen Dank für den Rundumschlag in dem Feld Marketing mit Influencern. Wir haben mitgenommen, es lohnt sich auch für kleine Unternehmen, weil es gibt unglaublich viele auch kleinere Influencer in den verschiedensten Bereichen, sodass eigentlich vermutlich jeder ein paar passende Influencer finden kann.
Genau, das würde ich auch so sagen. Und ich bedanke mich auch mal für die spannenden Fragen und auch die interessanten Einblicke von jemandem, der jetzt nicht direkt aus dem Bereich kommt. Das war auch nochmal für mich.
Der auch noch niemals Marketing mit Influencern betrieben hat. Insofern auch für mich ein völlig neues Feld. Aber interessant, weil einfach ein spannender neuer Marketingkanal, der sich da eröffnet hat. Niklas, wir hören uns auf jeden Fall nochmal zu einer weiteren Folge. Das können wir jetzt schon mal anteasern. Da werden wir auch einen Influencer oder eine Influencerin zu Gast haben, um da nochmal tiefere Einblicke zu gewinnen. Nochmal der Hinweis auf dein Buch, da kann man unglaublich viel über Influencer lesen, lernt auch die Denkweise der Influencer kennen, sodass man in solchen Verhandlungen oder auch bei der Auswahl der Influencer einfach schon mal wahrscheinlich besser vorgehen kann. Packen dein Buch in die Shownotes und wer Fragen hat, findet dich auch ganz einfach bei LinkedIn.
Genau, LinkedIn, Stink, Instagram, alle Plattformen abgedeckt. Wer Fragen hat, kann sich melden.
Sehr gut. Vielen Dank, Niklas. Dir noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis bald.
Ja, bis bald.
Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Wer jetzt Lust darauf bekommen hat oder neugierig geworden ist, wie er mit Influencern Marketing machen kann, hat bestimmt eine ganze Reihe an Tipps gewonnen. Viel Erfolg dabei und natürlich freuen wir uns auch über Feedback. Bis zum nächsten Mal.
Das war der Passion for Business Podcast. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf passionforbusiness.de.